Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Wir haben es gelernt, von den Medien abzukaufen, dass das eher unsere Psyche ist. Ja, wenn du dich nicht genug bewegst, wenn du nicht genug schläfst, wenn deine Beziehung nicht richtig funktioniert, wenn du nicht genug in der frischen Luft bist. Alles richtig, aber der Hauptnenner bei der ganzen Gleichung ist, wenn du Scheiße frisst. Entschuldigung, dass ich es gesagt habe so, aber das ist es ja. Wir haben es gelernt, die schlechtesten Lebensmittel zu genießen in den unglücklichsten Situationen. Ich rede jetzt von am Flughafen, am Bahnhof, im Auto, aus der Mikrowelle, im Homeoffice, den ganzen Mist. Warum haben wir verlernt, uns Zeit zu nehmen für das Wichtigste, was uns überhaupt Kraft spendet? Neben Schlaf und Atmen. Es ist das gute Essen und zwar völlig frei von welchem Budget.
Ich freue mich sehr, heute Matthias Gfröhrer bei Job oder Flop begrüßen zu dürfen. Matthias ist Koch, Gastronom, Autor, TV-Koch, Unternehmer und das kann man tatsächlich auch in diesem Jahr wieder sagen, ausgezeichnet mit einem grünen Michelin-Stern. Ihr habt den Stern also erfolgreich wieder nach Hause gebracht. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Dankeschön und moin moin erstmal.
Moin moin. Bevor wir gleich aber ins Eingemachte gehen und uns in den Küchen dieser Welt aufhalten werden, weil da warst du nämlich auch, wie ich gerade schon im Vorgespräch erfahren habe, würde ich gerne so eine kleine Schnellfragerunde mit dir starten, damit die ZuhörerInnen dich einmal so ein bisschen näher kennenlernen. Ist das in Ordnung?
Du willst mich ein bisschen ins Schwitzen bringen, ne?
Absolut. Bei 25 Grad Außentemperatur.
Kann man was machen, ja.
Fehlt da nicht viel. Also Matthias, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Introvertiert oder extrovertiert?
Ist schwierig, über sich selbst zu sagen, aber ich glaube, meine Freunde und Bekannten sagen eher extrovertiert.
Was ist das wichtigste Werkzeug in deinem Job?
Definitiv ein gutes Messer.
Was ist ein absolutes No-Go in deinem Job? Ist doch nicht schlechtes Messer.
Nö. So kurzfristig ist es nicht, aber No-Go, was ich viel erlebt habe und was zum Glück in der Branche sich gerade komplett gewandelt hat, ist, dass man eigentlich jemand so richtig mit Perversion übersudelt oder denunziert. Also das finde ich, gehört nicht in die Küche, genauso wie schlechtes Essen nicht in die Küche gehört. Und da gibt es ein paar Kollegen, die können sich noch nicht so ganz zusammenreißen, aber das nimmt gerade ganz, ganz rapide ab.
Oh, eine meiner Lieblingsfragen. Was schätzen Leute an dir, die dich nicht mögen?
Ich glaube, ich bin ein brutaler Optimist. Das bricht, egal ob jemand mich mag oder nicht, bricht das immer durch.
Und schon unsere letzte Schnellrunde-Frage. Welcher Job würde dich denn noch reizen außer deinem eigenen?
Es reizt mich immer noch, weil ich gutes Essen auch so ein bisschen als gesunde Haltung sehe. Und ich finde diesen therapeutischen Aspekt von einem guten Arzt immer noch wahnsinnig erschwinglich. Und denke so, boah, das würde ich auch gerne. Aber das neben dem kleinen Latinum bin ich dann gestrauchelt.
Nicht unsympathisch. So, würde ich sagen, gehen wir mal etwas tiefer in die Materie und sozusagen in deine Laufbahn, in das, was du tust. Erste Frage dazu, würdest du sagen, du hast deinen Traumjob gefunden?
Ja, den habe ich relativ früh gefunden und da bin ich auch beigeblieben. Und ich kann da, glaube ich, für sprechen, dass man sich den Traumjob auch so ein bisschen zurechtzimmern kann, also so handwerklich gesagt. Vielleicht ist es in anderen Jobs so, dass nach einer gewissen Zeit es eher grau und trist und ich sag mal eine Routine einsetzt, die einen dann irgendwie nicht mehr abholt. Aber jetzt gerade in diesem wunderschönen Handwerk des Kochens oder des Bewirtens, der Gastwirtschaft sozusagen, wächst man eigentlich mit der Erfahrung immer weiter in seinem Schatz. Und das ist dann das, was man zulassen muss. Man muss sich natürlich auch wirklich fortbilden und immer mehr Wissen anreichern, aber jetzt kommt man irgendwann in den Bereich, dass, ich will nicht sagen, das ist so ein Silberrücken, aber es ist halt so ganz witzig, dass man jetzt in die Generation reinwächst, die Wissen abgibt und junge Leute fördert und ausbildet und dort einfach weitermacht.
War das schon immer dein Traumjob? Koch oder Gastronom?
Nee, was heißt schon immer? Also wann fängt man an, über Jobs nachzudenken? Irgendwie mit 11, 12 oder so? Ich weiß es nicht genau. Also,
ja, vorher will man Cowboy,
glaube ja, ich, oder Astronaut oder irgendwie Superheld werden, genau. Also ich wollte eine Zeit lang auch gerne durchsichtig sein, weil das fand ich spannend, irgendwo anwesend zu sein, ohne die Leute zu merken. Aber nein, das hat alles nicht geklappt. Die Forschung ist noch nicht so weit. Dementsprechend bin ich Koch geworden. Aber auch nur, weil ich reingeschlittert bin in ein kurzfristiges Schulpraktikum. Und
ja,
zu der Zeit war es einfach klar, dass die Kinder aus der Schule zum Staubsaugen geschickt wurden und zum Tische bügeln und eindecken und zum Putzen und zum Büttelarbeiten in der Gastronomie machen. Ich meine, ein 12- oder 13-jähriger Praktikant wird natürlich nicht hochgelobt in irgendwelche tollen Kochrichtungen geschickt. Und das wusste ich aber schon, weil einer meiner Geschwister schon vorhandwerkliche Planung sozusagen hatte und die Lehre angefangen hat und dachte ich, okay, gut, damit startest du schon mal nicht.
Mhm, okay.
Und dann hatte ich echt ein spannendes Gespräch mit dem Personalchef, der noch ein ganz klassischer Haudegen war, so, und gesagt hat, Moment mal, also ich sag schon, in welche Abteilung Sie müssen, wenn Sie Praktikum hier machen. Und ich habe Ihnen versucht, das zu erklären, dass ich in einem 7-Mann-Haushalt aufgewachsen bin mit 5 Geschwistern und Betten machen und Staubsaugen kann ich schon.
Da bleibt ja noch die Küche.
Und das fand er so charmant oder so schlagfertig, dass er gesagt hat, okay, dann machen wir 2 Wochen Küche und eine Woche Service.
In einem Hotel dann?
Im Hotel, genau. Und witzigerweise war der wichtigste Kehrpunkt oder Wendepunkt bei der ganzen Sache war, dass die 2. Woche in der Küche ich dann nicht mehr ein einfacher Praktikant war, sondern ich konnte die Aufgaben von der Woche davor schon so ein bisschen übernehmen und wusste einfach, wo schon was liegt und ist. Und man hat halt ganz stark gemerkt, dass diese doch eingekochten alten Handwerker gesagt haben, komm Junge, jetzt komm mal her, jetzt zeige ich was anderes. Da ist wirklich das Eis gebrochen und das war so charmant, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mal, dass ich irgendwie in den besten Laden der Stadt komme.
Das war damals?
Das war damals und es ist auch immer noch das 4-Jahreszeiten.
Okay, dann hast du da deine Ausbildung begonnen.
Ja, das war zwar auch schwierig, da reinzukommen, weil zu der Zeit man noch so gefühlte 1,5 Jahre, 2 Jahre sich voraus eigentlich beworben hat, um überhaupt Stellen zu bekommen. Wir waren da seinerzeit in meinem Jahrgang 30 Lehrlinge, die angefangen haben. In einem Jahrgang. Okay. Und es war wirklich spektakulär. Also ich kann das jetzt immer noch nicht missen. Wir sind immer noch per Du und wirklich auf einem ganz, ganz tollen Miteinander. Ich habe gerade auf dem Weg hierher, hat mich Christoph Rüffer angerufen und gesagt, Mensch, Junge, jetzt, wir haben es geschafft und toll. Und der ist noch gerade so eben aus dem Delirium aus Frankfurt wieder da sozusagen.
Nach dem 3-Sterne.
Nach dem 3-Sterne-Titanen-Feiern da. Das war schon echt spektakulär. Und nein, zu der Zeit, als ich im Jahreszeiten war, war es wirklich noch ein richtig, richtiges Grand Hotel mit ganz, ganz vielen Abteilungen. Das wurde bis jetzt, ich will mal sagen, optimiert und auch minimiert auf das Nötigste, weil einfach das natürlich wie damals heutzutage nicht mehr tragbar ist mit diesem Personalaufwand und mit dieser Logistik. Aber es ist natürlich eine Riesenaufgabe. Das ist ja das, was in der Gastronomie im Moment gerade am meisten an allen Ecken zehrt und zerrt. Wie kriegt man seinen Arbeitsplatz optimiert, dass man mit den Neuerungen der Zeit, Social Media, Infrastrukturen, Internet, Globalisierung, dass das überhaupt klappt mit dem Handwerk, was tausende Jahre alt ist. Ich meine, das ist eines der ältesten Berufe, die wir überhaupt lernen können, um überhaupt zu überleben. Ja, wer nicht kochen konnte früher, ist einfach verreckt.
Ja, heute gefühlt ja auch noch.
Ja, das dauert ein bisschen länger. Man hat mittlerweile so 50 Jahre vor sich, die man dann meditiert. Ja. Aber ich finde das so elementar und schade, dass wir da immer noch um so viel Beachtung kämpfen und so viel Nachwuchsprobleme haben. Das ist ein Thema, was mich wirklich umtreibt, weil ich finde, es ist einer der spannendsten Berufe überhaupt.
Und vor allem, das siehst du ja nicht nur aus der Küchensicht, sondern auch aus der, ich sag mal, Gastronomensicht. Du hast ja mit dem Gut Wulxfelde, hast du ja auch da ein Mekka aufgebaut in Tankstedt, was ja auch wirklich über die Grenzen Norddeutschlands und Deutschlands ja auch bekannt ist. Und selbst du musst gucken, dass da vernünftige Leute hinkommen, um bei euch in der Küche zu arbeiten?
Ja, natürlich, klar. Man muss am Ball bleiben und man muss heutzutage in den neuen Medien sozusagen vertreten sein und besprochen sein und Podcasts aufnehmen und so weiter. Deswegen sitzen wir hier, dass wir uns über tolle Dinge unterhalten können. Aber viel wichtiger ist, dass das nicht ein Mekka geworden ist, sondern schon eins war. Nur Das Spannende jetzt ist, es gibt viele, viele Enklaven, die schon so arbeiten wie Vuxfelde. Nur die Frage ist, beachtet man das? Kriegt es das richtige Licht? Ist man da in einem richtigen Team drin? Und wir sind in den letzten Jahren wirklich toll zusammengewachsen dort. Und was einen natürlich stolz macht, dass man an einem Mitarbeiterstamm mitsteht, der eigentlich ein Dorf ist. Ne? Ich bezeichne das immer so ein bisschen wie Unterso. Also es ist immer so ein bisschen das gallische Dorf, die Spinner da draußen. Weil natürlich ist es verrückt in einer Zeit, der Rezession und der Wirtschaftskrise zu sagen, jetzt erst recht Bioland, jetzt erst recht nochmal eine Schippe drauf. Ich kaufe von vielen Demeterhöfen, ich kaufe von vielen Direkterzeugern, die eigentlich so kleine Erzeuger sind, dass man gar nicht auf den Markt kommt, weil sie gar nicht transportieren, geschweige denn dann wirklich liefern können. Das muss ich teilweise abholen und so weiter. Und das macht natürlich die eigentliche richtig große Qualität aus, dass man mit kleinen Betrieben arbeiten kann, mit Leuten, die einen glänzenden in den Augen haben, wenn sie einem Mirabellen in die Hand geben und sagen, die habe ich gerade gepflückt, und man greift in die Kiste und die Dinger sind warm, weil sie noch eben in der Sonne hingen. Ja, das ist natürlich wirklich krass.
Frisch, frisch, ja.
Und ich glaube, das ist das neue, wirkliche Luxusprodukt und Klientel, was man da aufbauen kann, dass man sagt, egal welches Budget, ob man sich das mit seiner Freundin einmal im Monat leisten kann, ein paar Kleinigkeiten zu essen, oder ob man dreimal die Woche kommt, weil man sagt, das gönnt man sich als Wellcare sozusagen. Das ist jedem selbst überlassen, aber ich habe eben gerade eine Debatte geführt oder ein Gespräch mit einem Team, was eigentlich eine Werbeagentur war für den Biomarkt, und die ein Magazin betreiben, was ganz, ganz witzig ist und was immer sehr investigativ ist. Und da sind wir auch so zu dem Umkehrschluss gekommen, dass es nicht teurer ist. Das ist wirklich spannend. Also das ist jetzt ein Thema, was vielleicht aus deinem ganzen Fragenkatalog ein bisschen raustaucht, aber ich finde das für den Zuhörer so spannend. Man sagt ja immer, jedes dritte Satz im Bereich Bio oder Spitzenküche oder Sterneküche noch extremer, aber diese Vorstufen, die ich da durchlaufe, ist eigentlich, naja, das kann man sich auch nicht immer leisten.
Wenn man sich das überhaupt leisten kann.
Genau, auch ein schöner Satz. Oder aber, ich weiß nicht, ob wir das diese Woche noch hinkriegen. Wo ich denke, okay, machen wir die Rechnung mal ganz kurz auf. Ist ein ganz kleiner Dreisatz. Ich tue mir was in den Tank. Ich genieße das. Es ist unfassbar privat, was eigentlich in meinen Kopf, in mein Gesicht, in meinen Mund kommt. Ich esse es. Ich fühle mich dabei okay, weil es eigentlich gar nicht so richtig mein Geschmack ist. Aber ich habe es gelernt, mit so viel Geschmacksverstärkern und ähnlichen Dingen umzugehen. Danach verdaue ich das und auf einmal merke ich, mir geht's eigentlich gar nicht so gut wie vorher. Ich rede jetzt nicht von einer Meeresfruchtvergiftung oder so, sondern ich rede wirklich von einfach diesem grundsätzlichen, notorischen, nicht so richtig auf der Höhe sein. Und wir haben es gelernt, von den Medien abzukaufen, dass das eher unsere Psyche ist. Ja, wenn du dich nicht genug bewegst, wenn du nicht genug schläfst, wenn deine Beziehung nicht richtig funktioniert, wenn du nicht genug in der frischen Luft bist.
Alle anderen Faktoren.
Alles richtig, alles richtig. Aber der Hauptnenner bei der ganzen Gleichung ist, wenn du Scheiße frisst. Entschuldigung, das ist gesagt, nee, hab so, aber
genau so ist es ja.
Das ist es ja. Wir haben es gelernt, die schlechtesten Lebensmittel zu genießen in den unglücklichsten Situationen. Ich rede jetzt von am Flughafen, am Bahnhof, im Auto, aus der Mikrowelle, im Homeoffice, den ganzen Mist. Warum haben wir verlernt, uns Zeit zu nehmen für das Wichtigste, was uns überhaupt Kraft spendet, neben Schlaf und Atmen? Es ist das gute Essen, und zwar völlig frei von welchem Budget. Wir reden von einem Sauerteigbrot mit Butter. Das ist im Centbereich für jeden verträglich. Warum müssen wir ein Fertig-Sandwich an der Tankstelle in Folie kaufen? Dieses Teil hat einen Nährwert, da geht ein Haustier dran vorbei.
Ja, kannst du Dachpappe irgendwie dran packen.
Genau, genau. Und wenn wir das wieder zurückdrehen, dann ist man relativ schnell bei dem Öko-Gedanken, der uns so umtreibt, dass man einfach grundlegend sich was Gutes tun will. Und zwar völlig frei vom Budget. Wenn man saisonales Obst, Gemüse, gute Backwaren, selbst im veganen Bereich besorgt, ist man günstiger als das, was beim Discounter das ganze Jahr verkauft wird. Man muss nur darauf achten, wann was wächst und wann was verkauft wird. Wir haben leider verlernt, die Saison zu beachten.
Die gibt's ja in den Supermärkten nicht.
Eigentlich nicht, genau. Im Gegenteil, es ist eigentlich Ganzjahresfrüchte, die da hängen.
Ja, ja, ja.
Und das ist eigentlich ziemlich komisch, weil kann ja gar nicht sein.
Richtig.
Die Erde dreht sich, das Wetter verändert sich und geht normalerweise nicht.
Ich bin ganz ehrlich, ich achte jetzt ein bisschen mehr drauf, früher schon so, als ich jünger war. Und jetzt achte ich wieder mehr drauf durch meine Kinder. Und dann sind es einfach so Sachen wie, kauf nicht die Erdbeeren aus Spanien im Supermarkt, weil die sind komplett mit Pestiziden voll. So, ich habe das früher nie, ich habe gedacht, okay, Erdbeeren sind da cool, dann kaufe ich Erdbeeren im April oder so. Jetzt lasse ich die einfach stehen, weil ich genau denke, okay, warum soll ich denen einfach so einen Mist geben? Aber ich habe es halt früher auch durch und durch gegessen. So. Aber ich glaube, was wichtig ist, was, ich weiß nicht, ob du das auch machst, so ein bisschen Aufklärung generell, was so Ernährung und so weiter angeht, weil das wissen viele oder verstehen viele nicht. Wenn man sich die Lebensmittelindustrie halt anguckt, die da draußen ist, das sieht ja auch alles so schön und bunt und alles aus. Was ich zum Beispiel auch erst lernen musste, was ich nicht wusste, diese Nutri-Score-Geschichten. Ich dachte, das ist immer ein genereller Überblick, ob gesund oder nicht gesund. Nee, das ist ja nur der Überblick in der Kategorie, wo ich gerade bin, ob das Stück Fleisch, was weiß ich, jetzt gesünder ist als ein anderes Stück Fleisch, aber nicht im Vergleich zu Äpfeln oder sowas. Also da ist ja so viel Unwissen noch da.
Ja, wir haben leider ich möchte niemanden angreifen, aber eine sehr schlechte staatliche Infrastruktur, was Verbraucherschutz angeht. Also es ist einfach ein zentraleuropäisches Land, was durch Vermarktung und Lobbyarbeit gesteuert wird. Und da sind natürlich wir Köche so die Frontsäue, ja, die immer wieder die Faust hochheben und sagen, jetzt halte doch mal die Luft an, das geht doch nicht. Kartoffelbrei aus der Tüte war noch nie gut, wird er auch nie. Das kann man auch heilig sprechen, meinetwegen, aber es bleibt ein Scheißprodukt. So, ich will gar nicht so extrem reden, Entschuldigung. Aber es geht mich so ein bisschen um irgendwie, weil es wird so gerne abgeflacht darüber gesprochen und ach komm, einmal die Woche und das nur bestellen und das, ich habe keine Zeit und das, was man da, ich wollte die Rechnung noch zu Ende machen mit der Gleichung, es ist das, was man da falsch macht, sind nicht die Punkte, die vielleicht das falsche Label, die falsche Produkte, die falsche Firma sind, sondern das, was man falsch macht, ist ganz einfach netto das, was in deinem Magen, in deinem Darmtrakt passiert. Sprich, das Essen, was du verstoffwechselst, gibt dir nicht das vor, was du eigentlich auf einer Packung siehst. Du konsumierst fertig hochhomogenisierte, pasteurisierte Leitprodukte oder aber Milchprodukte, die vielleicht schon längst nicht mehr in unserer Generation Mensch verstoffwechselt werden in unserem Darm. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Bandbreite an Sondermüllstatus, die aber perfekt vermarktet werden, weil die Margen durch die Decke gehen. Wir reden jetzt von Chipsprodukten, die kein Mensch braucht. Ja, wenn man die in einem Haustier hinstreut, die Katze, der Hund geht dran vorbei, weil es einfach kein Lebensmittel ist für die. Die scannen das, die haben einen Trieb, die haben einen Instinkt und die gehen gnadenlos vorbei. Muss man ausprobieren. Ich weiß nicht, was für Haustiere du zu Hause hast, nee, aber nicht. Es funktioniert 1A.
Ach krass.
Und ich sag mal, das ist so ein bisschen wie der Wellensittich im Pharaonengrab, ja?
Ja.
Ich meine, wenn das Viech umfällt, vielleicht nicht essen.
Oder wenn, ja, das
oder wenn vorbeigeht. Tauben
unter Tage war es auch, ne? Irgendwie so damals.
Ja, also das ist so einfach wie das. Und wir haben gelernt, die Natur auszublenden und sagen, ach komm, einmal, oh, es sieht so lecker aus. Da muss man manchmal die Extreme sehen, was lecker empfunden wird. Ja, ich meine, reife Früchte an Sträuchern und Büschen und Bäumen, das ist sexy. Wer achtet denn da drauf? Da wird dran vorbeigefahren, wenn man hier Richtung Schleswig-Holstein rausfährt. Da hält keiner mehr an und klaut Birnen. Sag, komm, nächsten Lidl holen wir es raus.
Ja.
Aber früher war das sexy, dass man sagt, oh, guck mal, wie in der Allee mit Pflaumenbäumen in Süddeutschland. Das war doch das Highlight für Kinder.
Es gab auch so viele verschiedenste Arten und also jetzt zum Beispiel bei den Äpfeln ist es ja alles sehr, sehr gleichgeschaltet worden. Es gab ja hunderte von Apfelsorten, jetzt ist es ja super reduziert worden irgendwie.
Ja, reduziert auf die, die gut lagerbar waren und diese reife Strukturen überhaupt überleben. Ein Apfel wird ja teilweise 8 Wochen vor der Ernte überhaupt geerntet, um stabil in die Kühlhäuser zu kommen. Und wird dann umgerötet und umgereift mit enzymatischer Reifung, Reifegasen und so weiter. Das ist schon sehr komplex geworden mittlerweile.
Ist das so ein Ding, wo du sagst, das ist ein deutsches Ding? Weil ich meine, da kommen wir vielleicht mal auf deine Vita so ein bisschen zurück. Du bist ja nicht nur, hast ja nicht nur in Deutschland, in deutschen Küchen gearbeitet, sondern warst ja auch international unterwegs. Und ich kenne das nur, wenn ich in Italien im Supermarkt bin, dann sehen die Äpfel, Tomaten, whatever, Gurken sind nicht perfekt und sehen nicht geil aus, aber die schmecken einfach, aber die verkaufen sie da. In Deutschland würdest du die niemals im Supermarkt sehen.
Naja gut, es ist, sind zwei Sachen, die da zusammenkommen. Einmal ist die Preisstruktur in den europäischen Umländern sozusagen anders, weil da nicht so eine hohe Kaufkraft ist wie bei uns. Also wir haben echt eine höhere Armutsdichte. Das heißt, das regionale Obst und Gemüse wird eher protegiert, weil es günstiger ist. Selbst an der Supermarktkette will kurze Wege fahren und machen tun, weil sie gar nicht das loswerden in dem Preissegment, in dem wir uns bewegen. Deswegen wundern wir uns ja, wenn wir im Urlaub einkaufen und sagen, oh, ich habe hier einen Salat, ich habe hier Dressing, ich habe hier noch was oben drauf. Das waren jetzt 3,80 €, ist ja Wahnsinn, warum machen die es so günstig? Es ist natürlich so, dass diese Menschen dort viel mehr auf normales Essen angewiesen sind, weil sie sich Luxus nicht leisten können. Also umso ärmer die Infrastruktur ist, umso witzigerweise ist gesünder ist die Küche. Mhm. Und zwar gesund auf, ich sag mal, kleine Fleischportionen oder nur 2-3 Mal die Woche oder gar nicht. Viel Reisanteile, viel Linsenanteile, halb Südamerika, halb Lateinamerika, halb Asien ist so. Mhm. Und das sind nun Kontinente. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, die können sich das nicht leisten, sondern die sind so aufgewachsen und die bleiben dabei, weil sie ganz klar an dem Thema noch nicht angekommen von Wohlstand sind wie wir, zu sagen, ich brauche nicht mehr so viel arbeiten. Ich bin im Office, ich nehme mir einen Bowl mit. Ich mache eine kleine Pizzaecke und dann ist gut, heute Abend nochmal warm. Nee, die müssen mit einer Mahlzeit über den ganzen Tag kommen. Und dann überlegt man sich, wenn der Körper, der eigentlich ja eine Maschine ist, so schlecht gespeist wird und du dann richtig Leistungs- und Energieeinbrüche hast und dadurch zum Beispiel deinen Job verlieren kannst oder deine Familie nicht mehr ernähren kannst, dann bist du ruckzuck wieder Vegetarier oder ruckzuck wieder ein Leistungsmensch, der eine richtig fette Mahlzeit einmal am Tag isst, wo er sich komplett über den Tag mitbringt. Weil sonst ist man einfach nicht leistungsbereit. Und wir haben einfach das gute Essen ein Stück weit verlernt, weil wir gesagt haben, ach, ich weiß nicht, heute Nachmittag lieber nicht, heute Abend kommen noch unsere Freunde vorbei, da trinken wir noch Bowle und so und ja, da essen Bowle. Wir mal Käse und irgendwas kommt da schon zusammen. Also wir sind so gesättigt. Mhm. Und biologisch gesehen ist das leider ein riesengroßes Problem für unseren Körper, weil der Stoffwechsel immer nur dann verbrennt und angeregt wird, wenn er im hungrigen Bereich ist. Also wenn da untertourig läuft. Wir sind aber jetzt mittlerweile gelernt und Meister da drin, in der U-Bahn, im Taxi, im Auto auf dem Weg zur Arbeit, nochmal einen kleinen Riegel. Mhm. Dann wird da der Latte Macchiato oder Chai Latte rausgeholt. Da ist dann schon mal ein halber Liter Hafermilch mit drin. Braucht kein Mensch am Tag einen halben Liter. Etc. etc. Also wir übersättigen uns eigentlich alle Viertelstunde. Das ist ein absolutes Wohlstandsphänomen. Und wenn man sich selber so ein bisschen aus der Reserve holen will und mal wieder diesen Drang, heutzutage nennt man es Kreativität, aber vielleicht ist es auch einfach nur so diese Lebenslust bisschen schüren will, dann ist Frischluft, Schlafen und etwas weniger Essen schon der erste Weg zur Zielgeraden. Mhm. Weil das wenigere Essen lässt den Organismus einfach leichter werden und besser verstoffwechseln. Und wir reden jetzt nicht von den 3 Mahlzeiten, die wir alle gelernt haben, sondern wir reden von 8 bis 9 Mahlzeiten, die normalerweise verschlungen werden. Okay. Ja. Und das sind natürlich Powerriegel, Energy Drinks, Energy, Soft Drinks, alles dabei. Mhm. Und jeder, der zum Pumpen geht und sagt, ich brauche mal einen halben Liter Mixery, der hat es nicht verstanden. Ja. Ja, Leistungssportler trinken beim Sport Wasser, mhm, und in ihrer Höchstleistungsphase sind teilweise nur ein Marathon oder eine Deadlift Upfront Challenge, whatever, da nehmen sie ein bisschen Power dazu. Mhm. Aber die Massephasen sind nie im Training. Wie oft siehst du im Sportstudio jemand, der einfach mit so einem blauen Getränk da steht und sich das reinzimmert? So
3-Liter-Humpen, ja, in der Hand, ne? Ja, ja, klar.
Ich frage mich einfach, woher kommt diese Logik? Weil es ist völlig,
das sieht man halt
naturfremd.
Bei Social Media, das sieht man in irgendwelchen, genau, Filmen etc. Sieht,
genau, es wird gesponsert und schwupps sind die Großen dann dabei. Hm. Ja. Und das ist natürlich was, wenn du sagst, Jugendliche und Kinder. Und ja, wir engagieren uns in Wuchsfelde sehr dafür, dass wir haben eigentlich jeden Tag eine Schulklasse da, die rumgeführt wird, die Gemüse angucken kann, die ein bisschen rumschnippelt, die da so rumwurzeln, also zwischen 1. und 6. Klasse. Also die Frühprägung ist da wirklich toll. Tolle Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg auch, die da wirklich floriert. Es geht wirklich darum, dass wir, und das ist ein Thema, was man eigentlich als ganz große Headline mal aufhängen müsste, es muss wieder ein in die Volkswirtschaft rein. Es muss wieder ins Grundschulwissen rein, dass man, wie man Mensch ist. wie man isst, wie man sich gibt, wie man bastelt, wie man kognitiv lernt. Wenn wir das in den ersten 6 Jahren weiter vom eigentlich Körperlichen abtrennen, also wirklich geistig amputieren, dann haben wir Riesenfolgen vor uns. Und das ist jetzt schon belegt, dass selbst Schweden rudert zurück vom Tablet und sagt, wir führen wieder die Bücher ein. Ich meine, das war damals mit Apple eine Symbiose, wo wir dachten, okay, Schweden ist das krasseste Schulsystem der Welt. 7 Jahre später sagen sie, wir haben einen riesen Fehler gemacht, wir brauchen die Bücher, die Kinder lernen nicht mehr so, wie sie lernen sollen. Krass. Okay. Also das alleine haptische Lesen, kognitive Anfassen sorgt dafür, dass der Lernprozess um ein Drittel beschleunigt wird. Jetzt überleg mal.
In der Küche mit genau, riechen, schmecken.
Genau. Selbst kochen, anfassen, riechen, mal probieren, Appetit entwickeln bei Sachen, die man gar nicht kennt. Sein Bewusstsein erweitern. Das ist eins der Lebensqualitäten, die wir uns gerade nehmen lassen. Und das macht mich eigentlich eher traurig bei der Geschichte.
War das auch, hast du so einen Moment auch damals mal erlebt, dazu angefangen ist in der Küche? Dass du sagst, okay, jetzt kommen da irgendwelche Gemüsesorten, was du noch nie gesehen, gerochen,
immer,
geschmeckt
hast? Immer, immer. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich mit ganz tollen Mentoren arbeiten durfte. Also Menschen, die Sachen angefasst haben. Jetzt fass das mal an, isst das jetzt mal, probier das. Die total gebrannt haben wie das Material. Und das ist was ich jetzt auch weitergeben möchte. Ich bin wahrscheinlich nicht der einfachste Typ in der Küche, weil man leider, auch wenn der Volksmund das so immer so drum dröhnt, aber über guten Geschmack kann man nicht streiten.
Was meinst du damit?
Es gibt gut und schlecht.
Okay.
Und schlechtes Essen kann nicht gut sein. Und das beziehe ich jetzt nicht auf die Bewertung des Kochenden, sondern das beziehe ich auf den Reifegrad des Produkts, okay, auf die Verderbnisrat des Produkts. Manche Dinge sind einfach schier vergammelt und sie werden trotzdem gegessen. Manche Dinge sind einfach völlig unreif geerntet, haben noch nie die Vollreife erreicht. Und nicht, sage ich manche, sondern fast jede Banane auf dem Markt, jeder Apfel, jeder Ananas wird unreif geerntet wegen den Transportwegen. Mhm. Und wir müssen einfach uns mal wieder bewegen zu dem vollreifen, suffizienten, völligen Gefühl, was gutes Essen mit einem machen kann. Dieses humoristische, ich sag mal Cannabis-ähnliche Gefühl, wenn du ein gutes Essen gehabt hast, aber nicht voll gesättigt bist und merkst, ja, deine Mundwinkel gehen hoch und du fühlst dich gut.
Ich hatte das, muss ich ehrlicherweise sagen, ich liebe gutes Essen, ich liebe gut essen gehen, und aber eins meiner wirklichen Highlights war tatsächlich das Bianchi in Hamburg. Das ist auch so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wenn du sagst, gehe ich mit meiner Frau mal hin zum Jahrestag, Hochzeitstag. Das habe ich da halt gemacht. Und das, ich bin da raus, ich musste lachen während des Essens. Und nicht, weil irgendwas witzig war, sondern einfach meine Geschmacksknospen haben gelacht, weil das einfach ein unfassbar leckeres Essen war. Denselben Effekt hatte ich aber ehrlicherweise auch bei dir, als wir Weihnachten da waren und dein vegetarisches Weihnachtsmenü, nicht ganz vegetarisch am Ende, weil wir dann noch die perfekte Ente, glaube ich, war das dabei noch
ja,
essen durften.
Genau.
Okay. Aber ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich lachen musste, weil es einfach so ein, ja, ich kriege schwer Gänsehaut, weil es wirklich so ein schönes Gefühl war.
Ja, dieses Ausbalancierte ist halt wirklich schier weg vom Markt. Und das ist was, wo jeder sich an die Nase fassen muss. Ich finde, das ist wichtig. Also lass uns mal wegrudern von dem, ist derjenige gerade unterstützungswürdig und weiß gar nicht, wie er klarkommt, oder bezieht er sein drittes Gehalt? Mhm. Das ist mir per se als Künstler oder als Handwerker im Lebensmittelbereich wirklich egal. Ich kann für jemanden, der obdachlos ist, kochen und versuchen, ein Budget herzuzimmern, was vielleicht über Sponsoren nur Centbeträge sind. Wir reden von tollen Aktionen mit den Kollegen für die Sternenbrücke und. Es sind wirklich so Kleinigkeiten. Wir machen selber karitative Sachen, wo wir versuchen, für eine Kinderpflegeeinrichtung bei uns draußen die Hände für Kinder zu sammeln. Und es geht von dem Top Sternebereich bis hin zu dem eigentlichen Grundnahrungsmittel, was aber gut abgeschmeckt ist. Mhm. Und ich rede jetzt von einer Pellkartoffel mit Salz und Butter. Mhm. Das kann man schon fast verschenken, weil es bezahlbar ist. Mhm. Ja. Aber jeder kann zu Hause sich eine frische Kartoffel kochen und eine Flocke Butter und ein bisschen Meersalz drauf machen. Und du hast damit eine vollwertige Mahlzeit. Ja, es ist vielleicht trivial, aber es ist optimal
für den Körper. Aber das sind doch die besten Essen, die einfach sind. Also ist meine Erfahrung so, dass was am kompliziertesten ist, meistens oder oft, verstehe ich dann oftmals vermutlich nicht, die einzelnen Geschmacksnuancen, aber was doch wirklich emotionales Essen ist, sind doch oftmals die einfachen Sachen, die man schon aus der Kindheit hatte. Und wer, die wenigsten von uns hatten, glaube ich, Sterneköche als Eltern, die das zu Hause gemacht haben, sondern die Hausmannskost, ganz einfach.
Und zurück zu dem Thema Qualitäten. Vielleicht die gleichen Preise, aber um dem Bild zu machen, du kannst jetzt keine eingeschweißten Kartoffelgnocchis aus der Plastiktüte mit Margarine daneben stellen und sagen,
nee.
Funktioniert nicht.
Nee.
Ja, also es muss dann wirklich das Perfekte der Einfachheit sein. Mhm. Grundsätzlich Margarine ist für mich eh ein schwieriges Problem, weil ich finde, emulgiertes Speisefett braucht keiner so wirklich als Aufstrich. Aber es gibt natürlich alle möglichen vegetarischen und veganen, mittlerweile tollen Alternativen, die immer besser werden. Aber wir reden jetzt gerade mal so Symbol Oma und weitere Generationen. Mhm. Und wir haben ja das Faszinosum in nochmal Zentraleuropa. Ich versuche das mal so als Europäer zu sehen, weil ich finde diesen Nationalstolz in manchen Dingen einfach ein bisschen schwierig, weil entweder schaffen wir das Thema zusammen oder gar nicht. Aber in Zentraleuropa sind wir halt so gesättigt, dass wir sagen, ja, Butter ist nicht gut. Wir müssen was anderes essen. Und dann hat man ein Ersatzprodukt, was aber viel schlechter verstoffwechselt wird von dem Körper. Vielleicht einen Emissionsabdruck hat, der niedriger ist, aber biologisch dich echt schädigt. Mhm. Und es ist kein Hausarzt da, der sagt, was haben Sie denn gestern gegessen? Wie sieht's denn bei Ihnen im Speiseplan aus? Nein, da muss man mittlerweile zu Ernährungsberatern gehen. Die kosten aber im Monat 3.000 Euro, also kann sich keiner leisten. Der Hausarzt sagt, Moment, ich habe da was, damit können wir die Laktose-Thematik mal ein bisschen in den Griff kriegen. Dann nehmen Sie vom Essen eine Kapsel und dann wird das schon. Wer hat das zugelassen, dass wir uns immer verschlimmbessern in dieser ganzen Situation? Mhm. Oma hätte gesagt, lass es weg.
Richtig.
Trinken Kräutertee, morgen geht's wieder gut.
Ja, genau.
Fertig. Und warum ist das nicht mehr da? Also natürlich haben wir diese Familienverbund nicht mehr. Wir sind mittlerweile mit zwei Erwachsenen im Haushalt, beide erwerbstätig. Die Kinder erziehen sich per Tablet selbst. Es ist schon extrem geworden. Und ich finde, jeder hat so ein bisschen die Eigenverantwortung. Wie weit dreht er das Rad? Gebe ich mich diesem Fortschritt KI und Co. komplett hin? Und guck dann in 15 Jahren wieder hinter mich und sehe, dass da mir die weißen Haare ausfallen. Oder sehe ich mich irgendwo reflektiert und lass vielleicht nicht alles so im Vollfluss zu. Mhm. Weil Essen lässt sich zum Glück noch nicht so reproduzieren wie Wissen.
Nee, noch nicht. Aber wer weiß, was in 20, 30 Jahren ist, dass Leute sagen, oder 50 Jahren, da gibt es jetzt auch schon die ersten, da bist du tiefer drin als ich, aber so die ersten Entwicklungen, dass man gar kein tierisches Fleisch mehr braucht, sondern es wird auch im Labor gezüchtet. Von den Nährstoffen weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus.
Ist natürlich ein Riesenhype gerade, aber auch jetzt gibt es schon Stimmen, die in verschiedene Lager gehen, und in meinen Augen, ich bin da noch kein Freund, der solchen Trends so hinterher jagt und das so hochhebt und sagt, das gibt's jetzt bei uns auch. Mir ist es noch gar nicht sicher genug, ob der menschliche Organismus dafür wirklich ausgelegt ist, so komplex erzeugte Laborstrukturen wieder aufzusplitten in das, was das Stück Fleisch oder das Stück gekochtes Gemüse normalerweise dir geben würde. Also die Forschung wird da gerne ausgesetzt, weil ein Hype gelebt wird und wie gesagt, da riesen Margen drauf sind auf dieser Entwicklung. Die Forschung kostet wahnsinnig viel Geld. Alle wollen ihren Turnover haben, wollen das Geld zurück, am besten morgen. Und der Genuss und der Mensch bleibt ganz oft auf der Strecke bei diesen schnellen Entwicklungen. Genauso wie wir vor Jahren, das war knapp vor 30 Jahren, hat sich das sehr stark durchgesetzt, dass wir Hygienekontrollpunkte hatten, die aber eigentlich von der NASA entwickelt waren für die Raumfahrt. Das Problem ist nur, das Entwicklungszentrum für die HACCP, also die Hazard Points, gemacht werden musste für eine Situation, 1 bis 5 Personen im All, die nicht verrecken dürfen. Mhm. Weil das Projekt kostet mehrere Milliarden. Entschuldigung, da darf nichts passieren. Also wurde diese extreme Hygienestruktur auf den normalen Markt runtergebrochen, weil wir gesagt haben, wisst ihr was, die Entwicklung haben wir jetzt bezahlt, wir wollen auch mal wieder einen Turnover haben. Und schwupps wurde in Amerika relativ schnell, und bei uns ging es ja dann auch los, diese Punkte eingerichtet für jeglichen Gastronomen. In meinen Augen war das eigentlich ein Bruch mit dieser ganzen Szenerie, was Fermentation, Rohmilchkäse, Fleischreifung und so. Das war auf einmal alles verpönt. Das war alles Poison. Ja. Und das hat sich dann wieder gelegt, weil dann Ausnahmeregularien verschrieben wurden und das gelockert wurde. Aber eigentlich hatte es nur die einzigste Berechtigung in dieser Gemeinschaftspflegung im Pflegebereich, in Krankenhäusern, in Intensivstationen, in Säuglingsstationen, da wo wirklich sonst eine hohe Mortalitätsrate ist. Da kann man das noch verstehen. Aber grundlegend war das eigentlich der größte Kriegsansage zu der französischen Küche.
Die einfach wo wir ja, und Emotion pur.
Und ja, und diese frankophile Schnepfen in der Küche bei Raumtemperaturreifen im Federkleid. Wild und haarwild im Innenhof hängen lassen nach der Jagd und erstmal aus der Decke schlagen und dann verarbeiten. Die Ogu-Situation, also dieses leicht Verderben der Wildprodukte, was da diesen Edelfäulnis bringt. Eine Mailänder Salami, die klassisch gemacht würde sofort zum großen Aufschrei im Labor führen. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, dieses sehr frankophile, durchstrukturierte Essen hat eine ganz andere Lebensenergie. Das heißt, mit diesen positiv umgestellten Bakterien, mit dieser Fermentation und so weiter, regen wir sogar unsere Darmflora noch an. Ja, und das kann man natürlich nicht im Labor sehen, sondern das ist Lebenserfahrung. Und das macht Kochen so komplex und so spannend, dass wir sagen können, wir greifen jetzt auf 57 Jahre Fundus zurück von Leben und Sterben, ja, und essen und genießen. Und da muss man ganz viel auch mal ausprobieren und zulassen.
Ich muss sagen, als ich mir überlegt habe, dass wir beide heute sprechen, wusste ich nicht, dass ich einen so krassen Lebensmittelexperten und, wenn du schon sagst, sehr komplex und 750 Jahre Menschheitsgeschichte, was ja tatsächlich in unserem Darm und so alles abgeht, das ist ja alles da, dass das damit reinkommt. Also es ist ja wirklich, würdest du sagen, das ist Standard für deinen Job? Wahrscheinlich sagst du, sollte Standard sein, aber sich so komplex mit den ganzen Themen auszukennen, was Essen wie bewirkt. Also ich dachte, wir reden hier über emotional und schön und nicht schön und 16-Stunden-Tagen. Machen wir auch gleich noch, versprochen. Aber ich finde es super interessant, wie tief man tatsächlich dann in der Thematik auch drin ist oder wie tief du da drin bist.
Also ich glaube, das kann jeder für sich halten, wie er mag. Aber bei einer motorischen Unzufriedenheit, die so einen Lebensmittelmarkt, der gesättigt ist und der schlechtestes Zeug anpreist und eigentlich sagt, das, was du da gerade hast, ist das Beste, was du kriegen kannst. In so einem Markt bin ich grundsätzlich unzufrieden und das möchte ich ja ändern. Ja, also ich per se kann nicht gut schlafen, wenn mich das umtreibt. Ich sage, boah, das kann nicht sein, dass das wirklich so jetzt durchgegangen ist oder dass die Richtlinien jetzt da so sind. Ich meine, ich lebe davon, dass die Leute bei mir gesund von dann gehen und am besten wiederkommen, weil sie was Tolles erlebt haben. Weil wenn die alle krank weggehen, dann ist der Laden in einer Woche kaputt.
Egal, wie emotional die beim Essen waren. Ne?
Egal, welches Konzept. Yeah. Das spricht sich schnell rum. Ja? Und das kann man dann eigentlich nur durch fundiertes Wissen, was man anhäuft. Und manche Sachen sind sehr unlogisch und sehr unwirklich. Und gerade Essen ist so komplex, weil ich finde die Psychologie dahinter extrem spannend, was passiert. Man kann es in gut schwarz und weiß aufdröseln. Wenn du schlechtes Essen isst, wirst du schlecht gelaunt. Punkt. Wenn du gutes Essen isst, also gut zubereitet, in einer Form dargereicht, dass du sagst, Mensch, da hat sich jemand ein bisschen auch, da ist Knöf drin, ja, da ist Lebensgeist drin, dann, wie du sagst, fängst du an zu schmunzeln und sagst, Mensch, ein toller Tag. Schöner Abschluss des Abends. Das hat leider jeder Gastronom und jeder Handwerker ganz, ganz doll in seinen eigenen Fingern, in der Hand. Und ich kann immer nur daran appellieren, dass das der Mindestwert ist, im Gemeinschaftswohl zu sagen, ich mache das, um dem anderen eine Freude zu machen.
Das ist immer noch dein Drive, deine
Motivation. Das muss sein, sonst sollte man echt den Beruf wechseln.
Würdest du eher sagen, oder wie siehst du dich eher, du hast es ein paar Mal schon gesagt, aber zwischendurch meinst du auch als Künstler. Bist du eher Handwerker oder Künstler?
Ich bin eher Handwerker. Aber nach einer gewissen Laufzeit, das sind jetzt schon fast 25 Jahre, wo ich am Stück koche, wird es wohl kunstvoll. Aber auch nur, weil durch eine Routine ein Sachen zufallen, die einen Laien staunen lassen. Da entsteht dann die Kunst. Ich habe einen ganz tollen Spruch in der Küche, der ist eigentlich Leitspruch von den Lehrlingen vom Anfang, aber auch für die Ausgelernten. Das ist von Picasso, der hat mal gesagt, wenn du die Kunst verstehen willst, stand oben drüber. Und dann geht es darum, wenn du das Handwerk gelernt hast, dann kannst du die Regeln der Kunst brechen, vorher nicht. Jetzt haben wir das Faszinosum, dass leider sehr wenig Vermittlung oder zu wenig Vermittlung im Upfront ist. Und das heißt, die jungen Leute gehen mit einem Halbwissen in den Beruf rein oder meinen, dass sie schon im Beruf drin sind und wollen dann sofort abstrakt reagieren, kreativ sein, à la, ich sag mal, TikTok, Instagram und so weiter. Das ist eigentlich in so einem konservativen Handwerk wie dem Kochhandwerk sehr schwierig, weil es ist wahnsinnig viel Biochemie und wahnsinnig viel Physik dabei, was man verstehen muss.
Kriege ich gerade mit, ja.
Um ein tolles Essen zu machen. Mhm. Weil natürlich alles miteinander reagieren kann. Und wir reden jetzt nicht von Coca-Cola und Mentos, sondern wir reden von Haltbarkeitsabläufen, die innerhalb von einer Gewitterfront am Nachmittag kann mir 70 Liter Suppe schlecht werden. Weil einfach der pH-Wert im Raum und der Luftdruck sich verändert und das kann einfach bei gewissen Temperaturschwankungen ruckzuck passieren. Und genauso kann ich eine Langzeitfermentation einleiten, die über Jahre geht. Ich meine, die Japaner sind Meister da drin. Und wir genießen mittlerweile Vintage-Sojasoßen, die teilweise 10, 15 Jahre irgendwo in einem Fass gereift sind. Aber essen trotzdem Pennywurst. Also, dazu, weißt du, ich meine, das ist so kontrovers. Und was mich daran umtreibt, ist, dass ich da Antworten suche, weil leider der gemeine Verbrauchermarkt nicht mit Antworten gesät ist, sondern eher: Warten Sie mal, ich frage mal nach. Ach nee, der ist nicht da, der hat schon Schichtende. Das ist dann die Antwort im Supermarkt. Wenn ich sage, sagen Sie mal, wenn ich jetzt hier so, wo kommt denn das her? Ja, ich bin hier nur zur Aushilfe. So, es wird einfach rumgemogelt zu viel. Und wir haben ein Verständnis dafür, dass diese Pauschal-Mogelei, nenne ich es mal, also ist ja eher eine direkte Lüge, aber das wird einfach mitgekauft. Die Verpackung gibt das vor, da ist so und so viel Stickstoff drin, es fühlt sich gut an. Zu Hause vorm Fernseher guckt keiner mehr in die Tüte, also das war okay. Aber umgerechnet auf den Kilopreis wundert man sich dann nicht, dass man da auf einmal 180 Euro Chips gekauft hat. Und weil da ja nur 12 Gramm drin waren.
Und im Restaurant beschwert man sich, wenn dann irgendwie das Essen mal ein Euro teurer wird oder das Getränk mal ein Euro teurer wird, nach 5 Jahren, um die Preise halt wieder anzupassen.
Genau, ne? Und wir haben natürlich jetzt ein große Herausforderung vor uns. Jetzt geht's hoffentlich im nächsten Frühjahr in die politische Langzeitgedächtnisschulung, dass die Gastronomie vielleicht auch nicht nur gepampert werden muss, sondern auch langfristig wieder aufgebaut werden muss, nach gerade dieser ganzen Pandemie und so weiter. Und da sind diese 12% Nachlass, so nenne ich das jetzt mal, kein Geschenk. Das ist eine reine Lebenserhaltung. Weil ich weiß von vielen, vielen Kollegen, die jetzt schon 16% Minus machen. Also wir reden jetzt nicht von Margen, die durch die Decke gehen, sondern lebenserhaltende Maßnahmen, damit Betriebe nicht eingehen. Und die Mehrwertsteuerveränderung oder Senkung ist lebensnotwendig in dem Handwerk, weil wir einfach dort sonst gar keine Möglichkeiten mehr haben, überhaupt Rücklagen zu bilden. Es ist nicht schlimm. Ich habe auch jahrelang gearbeitet und durchgereicht und gesagt, komm, das tun wir für einen guten Zweck. Das geht in die richtige Richtung. Hier essen die Menschen noch wirklich nachhaltiges Essen. Aber es ist nicht gesund und nicht zukunftsorientiert, wenn ein Markt sich so schröpft und so leer gesaugt wird. Weil es ist nicht die Idee, das Beste zum niedrigsten Preis zu verkaufen. Sondern wir müssen verstehen, dass die Discounter-Mentalität in diesem Land viel aggressiver ist als das teure Segment. Ja, absolut. Wir denken immer so, ach nee, komm, also hier ein Stück haben wir ja 8 Euro. Lass mal gut sein. Nehmen wir lieber den Emmentaler, den abgepackten. Das Problem ist, vielleicht noch ein schlechteres Beispiel, den Analogkäse, ja. Also wir haben dann da auf einmal eine Marge auf dem Produkt, das kann der Kunde sich gar nicht vorstellen. Da sind dann 8.000 bis 10.000% drauf. weil einfach aus einer Großraffinerie diese Lebensmittel rausgeerntet werden. Und das sieht wirklich aus wie früher Brust oder Keule bei Louis Dufiné mittlerweile. Mhm. Also es ist nicht so, dass es denkst, jetzt spinnt der Matthias, der redet die ganze Zeit nur die Hetzparolen gegen die Industrie. Nein, wir haben es geschafft, Dachpappe zu optimieren. Und das aber zu Preis-Leistung, wo man sagt, Moment mal, da sind nur noch 2% Milch drin. Wieso bezahle ich denn den gleichen Preis wie für Rohmilchkäse? Also mal so ein neutrales Beispiel wie Käse, ja? Und die Leute denken nicht nach, sondern, ach, das, den hat Opa schon gegessen, ich mag den auch, das ist so ein Scheiblettending. Was? Was ist das?
Das ist kein Käse mehr.
Nee, genau. Und dann das zu vergleichen mit dem vielleicht affinierten Top-Käse ist halt so zu vergleichen wie für den Deutschen, nimm mal einen E-Roller oder einen Volkswagen. Das, wieso, kannst du jetzt nicht vergleichen? Wie soll ich denn mein ganzes Gepäck und die 4 Personen auf dem E-Roller kriegen? Ich sag ja, genauso ernährst du dich. Du fährst den ganzen Tag mit dem E-Roller rum, mit so einem Ballast drauf und wunderst dich, warum du abends nur ins Bett klatscht oder einfach nur morgens nicht rauskommst oder Depressionen hast oder Gedächtnisstörungen. Dabei könntest du einfach vernünftig aufgetankt deinen Tag durchziehen. Und das ist Essen eigentlich auch im Grundgedanken. Wir wollen uns gesund erhalten und Gesundheit aufbauen und nicht täglich weiter abnehmen. Und das meine ich nicht Gewicht, sondern energiemäßig abnehmen. Ja, abnehmen ist so ein ganz anderes Thema. Da brauchen wir einen neuen Podcast für.
Da reden wir nochmal 3 Stunden.
Das ist wirklich anderes, ganz anderes Thema, ja.
Jetzt machst du das ja schon, sagst du, fast 25 Jahre. Und das machst du ja nicht, weil es dich jeden Tag quält, sondern weil es dir jeden Tag Freude bereitet. Und es gibt ja immer so Bilder, die man hat vom Beruf, wenn man von außen drauf guckt. Was ist denn aus deiner Sicht so das Traumhafte an deinem Beruf, was die Leute denken, okay, deswegen ist es einfach ein absoluter Traumjob?
Du willst jetzt noch mehr Seifenoper, oder?
Ich liebe Geschichten.
Ja, Geschichte ist das nicht, das ist schon eine richtige Alltagsromantik. Also, ich weiß nicht, warum das bei mir so vernetzt ist, aber richtig gute Produkte erzeugen bei mir ein Wohlgefühl einfach. Und ich bin regelmäßig morgens, frühmorgens auf der Arbeit, um einfach, bevor dieser ganze Rummel losgeht, das Telefon klingelt, die ersten E-Mails reintrollern, die Gäste anrufen, Mitarbeiter kommen, versuche ich so ein paar Runden zu machen, einfach so für mich. Und das ist natürlich meistens der Moment, wo entweder die Ware schon über Nacht gekommen ist oder aber gerade geerntet wird bei uns in Wuchsfelder. Ich meine, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit den Gärtnern und wir bestellen abends nach dem Service und morgens wird's geerntet. Und das ist, teilweise stehe ich wirklich vor diesen Kisten mit frisch geerntem Gemüse und dann kommt der Schlachter noch mit dem ganzen Schwein und sagt, komm, ich fass eben mit an, das hängen wir rein, also ich mache auch mal ganz die Reifung. Das ist so erhaben und so unfassbar energetisch. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich die Radieschen noch anfassen muss, aber man ist wirklich immer geneigt. Das ist so das Wochenmarktprinzip, ja. Man geht an einem 200 Kilo Kiste Kirschen vorbei, du musst reingreifen, ja. und dieses energetische von vollreifen Produkten in der richtigen Zeit geerntet. Ich glaube, da gibt's keinen, wenn du jetzt noch ein paar Köche demnächst hier hast, die dagegen anstinken können und sagen, nee, also der spinnt. Also ich rühre mir morgens mal meine Tütensuppe an. Nee. Und das ist für mich immer noch viel, viel mehr als der Espresso, der schwarze Kaffee, der Cappuccino. Das brauche ich morgens gar nicht, weil das zieht mich komplett auf. Mhm. Das dauert auch wirklich lang, bis ich dann sozusagen von der Energie runterkomme und sage, so, jetzt muss ich mal wieder ins Kühlhaus oder jetzt muss ich mal gucken, was ich für eine neue Karte mache.
Also es ist für dich quasi das Produkt, was dich immer so positiv anspringt und dann kommen schon die ganzen Ideen, was daraus passieren
kann. Ja, das ist natürlich in der Sternegastronomie eine ziemlich lange Zeit sehr unter Druck gelaufen, unter Verschluss und Druck und schon militärischen Systemen auch, die ja jetzt leider sehr, sehr verrucht sind und sehr unter Beschuss sind. Kann ich auch verstehen, ist immer ein Stück weit auch die Frage, was will man selber leisten und wem unterwirft man sich sozusagen. Also ich glaube, eine Olympioniken zu sagen, was bist du denn für ein dummer Sportler? Deine Knie sind im Eimer, du hast einen Bandscheibenvorfall und du warst gerade im Kader, was ist denn dein Problem? Mhm. Und der fasst nur an deinen Hals und sagt, aber ich habe Gold geholt. Mhm. Und so ähnlich ist es in der Sternegastronomie auch. Du kannst dich an den Kopf fassen, du kannst dich an den Pass stellen, du kannst dir angucken, wie die Leute wie in einem militärischen Drill funktionieren, wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber es ist pure Euphorie und Adrenalin, was da passiert. Und es macht wahnsinnig Spaß, in so einem Team zu arbeiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich selber sich entscheidet. Will man Höchstleistung oder will man moderates Mittelmaß und Ruhe und Entspannung? Mhm. Aber bitte nicht den ausgeruhten Mittelmaßläufer in eine Top-Küche schmeißen. Weil der wird natürlich, das ist eine Hackordnung dann. Der verbrennt sozusagen beim Aufprall. Ja. Mhm. Und andersrum, ein Spitzensportler mit Oaks auf den Wochenmarkt schicken und sagen, kaufen wir mal vielleicht ein Latte.
Ja, wenn du was kriegst.
Und danach legen wir uns nochmal hin. Dann geht der ja Impuls schon über den Wochenmarkt und sagt, wo ist jetzt hier eigentlich die nächste Trimm-Dich-Fahrt? Mhm. Also ich glaube, wir müssen einfach in der Vielfalt-Idee, die ein Mensch ist, also jeder Mensch ist so unterschiedlich, wir müssen uns einfach mehr respektieren. Ja, also diese Idee Contenance ist halt vergraben und ich verstehe es nicht.
Viele Küchen gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja so viele Menschen, wie es gibt, gefühlt so viele verschiedene Arten von Kochmöglichkeiten dann. Ne? Was gibt es denn in deinem Job, was so ein bisschen außerhalb des Scheinwerfers ist, was auch dazugehört, was aber vielleicht viele gar nicht wissen oder sehen?
Also was außerhalb des Jobs ist, was vielleicht auch eine lange Zeit gar nicht beachtet wurde, ist, dass zum Beispiel Spitzenköche immer auf sich achten. Ich kenne ganz viele Kollegen, die exzessiv laufen, die sehr sportlich sind, die selber darauf achten, was sie essen, die sehr contenant sind, also die wirklich auch getaktet sind von ihrem Arbeitsablauf, weil man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen. Es ist wirklich ein langer, intensiver Tag. Und
wir sprechen von 12, 14, 16 Stunden teilweise.
Ja, 16 Stunden ist schon lange nicht mehr, aber in der Spitzengastronomie sind wir schon zwischen 10 und 12 Stunden immer. Und ich finde, die Perversion daran ist, dass jemand wie ich und auch viele Kollegen sich bei 6, 7, 8 Stunden irgendwie gerade warm läuft und sagt, komm, jetzt machen wir das nochmal eben, weil einfach der Tag zu kurz ist für manchmal diese ganzen Eindrücke, die einen so auf einen einprasseln. Und ich muss mich sehr oft bremsen und sagen, okay, klar, mach einen Zettel, machen wir morgen weiter und so weiter. Das passiert natürlich in der Euphorie, aber grundsätzlich darf man das nicht eigentlich über ein Regelmaß schieben. Weil es gibt Dinge, die müssen einfach in dem Moment geschaffen sein, um dann weiter besser zu werden. Und es gibt Themen, wo man sagt, jetzt machen wir früher Feierabend. Mhm. Aber das muss eigentlich eine Dynamik sein, in meinen Augen. Aber weil
musst
das,
du dich da zurückhalten in deinem Energielevel, dass du nicht immer mehr? Oder ist es so die Erfahrung, die du mittlerweile hast, dass du sagst, du siehst es auch?
Also zum Glück bin ich noch sehr empathisch und da nicht abgestumpft und merke schon, ob jemand in dem Falle mir folgen kann oder mit mir sozusagen am Strang zieht. Bei mir selbst verspüre ich das nicht so.
Ist es auch wieder eher Berufung als Beruf und dann hat man diesen Stress, fühlt man gar nicht?
Gar nicht, nee. Also das ist natürlich auch das Problem des Erfahrungslevels. Jeder, der einen Job, ein Handwerk, ein Musikinstrument sehr, sehr gut beherrscht, der spielt sich warm, der stimmt sich ein, der arbeitet sich erstmal in ein Level rein, wo der Laie sagt, sag mal, Alter, du hast jetzt hier 2 Stunden nur geböllert und nichts getrunken, was ist denn dein Problem? Und wenn du den danach lächelst, sagst du, ich bin gerade ganz woanders, warte mal ganz kurz, wir müssen nochmal das und das machen. Eben.
Solche Gefühle hast du noch in der
Zeit? Ja, klar. Sonst würde man das auch gar nicht machen. Sonst würde man ja keine 10 Stunden arbeiten.
Da kommen wir wieder an den Anfang, als ich gefragt habe, was Leute an dir mögen, was Leute an dir respektieren, die dich nicht mögen. Und dann ist es vielleicht diese Begeisterung, braucht man die, um langfristig in der Küche erfolgreich zu sein?
Ich glaube, die brauchst du in jedem Beruf, um erfolgreich zu sein. Das schlägt vielleicht in verschiedenen, ich sag mal, mehr smooth laufenden Berufen anders ab. Aber jeder, der in seinem Job gut ist, der brennt für irgendwas. Mhm. Und der brennt nicht aus. Also das müssen wir auch mal betonen. Ja, also das ist ja nicht was unerschöpflich ist. Und ich bin auch nicht ich schlafe nicht im Stehen, so ja, Tank, sondern
wo du dann immer wieder aufgefüllt wirst.
Nein. Aber es ist wirklich so, dass man diese Art und Weise der Lebensform. Mit Leidenschaft kann man sich wirklich viel Leiden wegschaffen. Ja, weil es ist, das ist ja nicht was, was irgendwie neu erfunden wurde von Amazon, sondern Leidenschaft war schon immer der Garant für Kreativität und Umsetzung in einer Option, wo es einen weiterbringt. Alles andere bremst einen doch nur. Dieses morgens in der U-Bahn stehen und sagen, scheiße, wie kriege ich den Tag rum? Da muss man den Job ändern. Ja. Also ich würde, Entschuldigung, ich will den Banker nicht so nahe treten, aber in der Bankfiliale würde ich kaputt gehen.
Ja, die würden wahrscheinlich in der Küche auch nicht klarkommen.
Die würden auch einen Stress damit haben. Die kommen dann einmal im Jahr zum Kochkurs und sagen, ja, puh, kann ich noch ein Glas Rotwein haben.
Ja.
Ja. Nee, das ist schon, da muss man schon für geboren sein im Bezug auf des Wollens. Also handwerklich arbeiten wollen, muss man wollen, ja. Das geht nicht anders.
Wenn du jetzt noch mal 35 Jahre zurück, 25, 30 Jahre zurückgehen würdest, was würdest du deinem jüngeren Ich raten, bevor es in den Beruf reingeht?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Was hätte ich anders gemacht, meinst du?
Nee, gar nicht. Vielleicht sagst du auch, mach's genauso nochmal, nimm die ganzen Stationen mit. Aber was, wenn du jetzt mit der Erfahrung von heute, gibt's etwas, was du deinem jüngeren Ich raten würdest, worauf er dann achten sollte, was er vielleicht, welchen Umweg er nicht nehmen sollte oder welchen Umweg er gerade nehmen sollte?
Also ich bin wirklich froh, dass ich eigentlich mit jedem Kollegen, den ich gearbeitet habe in den 25 Jahren, immer noch Kontakt habe. Mhm. Dass ich mit jeder Position, die ich inne hatte und wo ich gearbeitet habe, immer noch irgendwie einen Bezug zu habe, dass es irgendwo eine Richtlinie hatte oder eine Richtigkeit hatte. Aber ich würde, glaube ich, mir versuchen, so ein bisschen mehr Gelassenheit zu geben und zu sagen, hättest du da und da mal ein bisschen genauer hingeschaut und vielleicht drei Minuten länger mal das verinnerlicht, was da gerade passiert ist, dann hätte ich jetzt noch mehr Ruhe in dem, was ich bin. Das ist aber dann echt schwierig, wenn man unter Druck arbeitet und mit 13 verschiedenen Nationalitäten sich in einem Mittag- und Abendservice versucht zu überleben. Zu sagen, jetzt guck doch nochmal genau hin, wenn er das macht, dass du diese Pasta wirklich drin hast oder dieses Verarbeiten von Fisch und Fleisch und so. Das sind schon manchmal wirklich traumata-ähnliche Zustände, die man dann erträumt, wenn man dann denkt, oh Gott, stimmt ja, da haben wir Drosseln verarbeitet. Das ist ja Wahnsinn. Werde ich meinem Leben nie wieder sehen. Es ist geschützte Arten, es wird verpönt sein heutzutage. Und ich glaube, viele, viele Köche wissen gar nicht, wovon ich rede, wenn man Singvogel verarbeitet, aber ich fühlte mich halt wie Rembrandt, ja, also wie im 18. Jahrhundert, wo noch 100 Küchenhilfen in so einer Küche von Fatel oder so waren, ja. Und das ist pure Euphorie, wenn man sowas erlebt.
Ja, ja. Wenn ich jetzt sehe, dann kommt die Euphorie auch direkt wieder zurück und strahlen ist wieder in den Augen auf jeden Fall. Ich finde es halt mega spannend gerade bei dem Job. Gerade schon gesagt, ich bin so ein passionierter, ganz schlechter Hobbykoch, so, ne? Aber so dieser Mix, den du auch die ganze Zeit nennst, zwischen, deswegen komme ich da wieder drauf, Handwerk und Künstler sein. Es ist ja dann ab einem gewissen Level dann beides, wie du ja auch gesagt hast. Man muss das eine können, um das andere machen zu können, so irgendwie. Finde ich super spannend, wenn es um den Job geht, weil es ist ja nicht nur ein Abarbeiten von Dingen, sondern es ist auch dann was Kreatives, was Neues erschaffen. So, das ist, finde ich schon echt interessant.
Naja, und es ist natürlich auch Garant, dass man überhaupt mit der nächsten Generation andocken kann. Weil, ganz ehrlich, die grauen Männer interessieren keinen.
Bei Momo auch schon nicht.
Aber Momo auch schon nicht. Und wenn das weiter durchschlägt, dann werden wir echt eine sehr, sehr progressive und versierte und auch klar aussagekräftige neue Generationen erzeugen. Also das, was wir gerade tun, ist ein Vakuumprinzip. Ob man nach Amerika oder nach Asien guckt oder wo auch immer gerade, was für Missstände da passieren, es hat immer eine Eigendynamik zur Folge. Und ich bin zwar motiviert, dass man mit diesen Menschen umgehen kann, aber es ist auch was, wo ich denke, haben wir das im Griff? Was wir gerade der neuen Generation, unseren Kindern da in die Wiege geben. Das ist wirklich Sprengstoff, also kulturell wie auch im Lebensmittelthema. Und ich finde, jeder hat so ein bisschen die Eigenverantwortung, das, den Druck rauszunehmen und zu sagen, Moment mal, lass uns doch mal in den Wald. Warum wollen wir nicht mal Pilze sammeln gehen? Ist umsonst. Könnte funktionieren.
Man kommt zurück in die Natur.
Und mit einer Pilz-App vergiftet man sich auch nicht mehr.
Das stimmt.
Es geht.
Eigentlich das perfekte Schlusswort, wenn ich nicht noch zwei Fragen hätte. Das eine ist, das, was du heute tust, immer noch dein Traumjob?
Ja, absolut.
Hätte ich mir ja auch sparen können, die Frage, weil man das sieht einfach nur. Und dann trotzdem noch die allerletzte Frage. Würdest du alles nochmal genauso machen, wenn du könntest?
Alles ist ganz schwierig. Also ja, ich würde sagen, 80% sind so gelaufen, dass ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, eigentlich ziemlich glücklich bin. Nur die Frage ist, was Zeitmanagement angeht. Wie viel Zeit hat man für Familie? Wie viel Zeit habe ich für meine Kinder? Wie viel Zeit steckt man in eine Partnerschaft und so? Das ist halt was, was einen umtreibt. Das wäre ein neuer Podcast übrigens. Aber da kann man bestimmt einiges optimieren, wenn man so ein leidenschaftlicher Handwerker ist. Aber ich bin noch jung, also das kann ja alles noch werden.
Matthias, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und uns abgeholt hast in die kulinarische Welt, in deine Welt, in der Lebensmittelwelt. Alles zu Gutwulksfelde und zu Matthias kommt in die Shownotes und mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke für deine Zeit, danke, dass du da warst und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann, ciao.
Sehr gerne und wir sehen uns in der Gutsküche.